Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Heute mit Dorothea Markus am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu einem Gespräch in der Reihe Denkfabrik Wehrhafte Demokratie. Zu Gast im Studio ist Lea Frühwirth, Psychologin und Senior Researcherin bei der CEMAS, Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Die CEMAS ist eine gemeinnützige Organisation, ein Think Tank, der Informationen und Expertise zu Verschwörungsideologien, Desinformation und Propaganda im Internet sammelt. Gegründet wurde diese Organisation im Jahr 2021 und gefördert von der Alfred Landecker Foundation. Und sie hat mittlerweile rund 12 Mitarbeiterinnen. Schön, dass Sie da sind, Frau Frühwirth. Gerne würde ich zunächst einmal wissen, was macht die CEMAS genau? Das ist ja eine recht junge Organisation. Was sind die Ziele und Aufgaben, die sie sich konkret gesetzt hat? Und warum wurde es eigentlich nötig, sie im Jahr 2021 zu gründen?
Bei unserer Arbeit geht es darum, die Gesellschaft zu befähigen, Verschwörungsideologie, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus aktiv entgegentreten zu können. Wir wollen ein Frühwarnsystem sein, das ganz nah an dem dran ist, was da vor sich geht. Das heißt, es geht um Monitoring der aktuellen Entwicklungen und Bewegungen. Wir bündeln Expertise aus verschiedenen Fachlichkeiten und auf der Basis dieser Expertise ordnen wir das, was wir sehen, ein und informieren darüber und beraten dazu.
Was sind denn so konkrete Erkenntnisse der CEMAS über die Gefahr der Desinformation? Wächst sie wirklich? Manchmal wird sie ja so als eine Art Virus bezeichnet, eine ansteckende Krankheit, die sich immer mehr via Internet in die Gesellschaft frisst. Gibt es da Erkenntnisse, Zahlen oder Beispiele, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat?
Das gibt es. Es ist ja so, dass wir in den letzten Jahren sehr viel gesellschaftlich mit der Corona-Pandemie beschäftigt waren, wo wir, wie wir vermutlich inzwischen leider alle wissen, sehr viel Aktivität in diesen Problembereichen gesehen haben. Desinformation, Verschwörungsideologie, auch RechtsextremistInnen waren da sehr aktiv und haben sich des Themas bedient. Wo man das zum Beispiel sehr gut beobachten kann, ist die Messenger-Plattform Telegram. Die hat ja inzwischen auch schon so ein bisschen Ruf dafür, dass die durch ihre geringe Regulierung dort einfach einen sehr guten Nährboden bietet für diese Bubbles, für dieses Milieu. Und unser Geschäftsführer Josef Vollenburger hat zum Beispiel früher dieses Jahr einen Report rausgebracht, wo er beleuchtet hat, wie Telegram sich eben zu diesem zentralen Hub für das Milieu entwickelt hat. Ja, also wir haben da inzwischen einfach Kanäle, die teilweise über die 100.000, 150.000, manche auch über 200.000 AbonnentInnen haben und die sich in den letzten Jahren auf diese Reichweiten hochentwickelt haben. Und daran kann man das beispielsweise festmachen.
Sind denn das alles Leute, die das dann auch wirklich glauben oder sind das nicht auch teilweise Beobachter? Wie kann man sich das erklären, dieses Phänomen?
Naja, also wir sind da ja auch drin. Das heißt, auf jeden Fall sind da auch BeobachterInnen drin, natürlich auch JournalistInnen, ForscherInnen, um mitzubekommen, was da passiert. Aber das sind eben nicht 240 von 240.000. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass bestimmte Ereignisse dazu beitragen, dass diese Kanäle wachsen. Wir haben beispielsweise einen Kanal einer prorussischen Influencerin, die hatte zum Beginn der vollen Eskalation zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine 8.000 Abos. Einen Tag später waren das 17.600 knapp.
Wow.
Und die ist eben prorussisch unterwegs und heute hat die fast 195.000 AbonnentInnen. Andere Kanäle haben eben von den Corona-Themen massiv profitiert. Bis heute ist unter den, wenn da über Corona gesprochen wird, ist das Hauptthema immer noch, dass die Impfung des Teufels ist sozusagen. Es geht immer noch ganz, ganz viel um die Impfung und das wurde massiv ausgeschlachtet, ganz viele Ängste gefördert. Da ist eine ganze Menge Desinformation dabei, weil da werden Dinge behauptet, die so einfach nicht stimmen.
Ja, es ist verrückt, dass man sich immer noch an der Impfung und am Coronavirus abarbeitet, wobei man mittlerweile fast, dazu kommen wir später noch, eher das Gefühl hat, auch dass es jetzt sozusagen das Grünen-Bashing die große neue Erzählung ist. Und was mich aber trotzdem interessieren würde, die Gefahr für die Demokratie, die daraus erwächst, also diese Art von Vertrauenserosion. Wie würde die CEMAS das beschreiben?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, gerade bei Desinformation fällt das nicht immer sofort auf. Weil wenn wir uns Desinformation anschauen, dann geht es ganz oft drum, hier wird behauptet, dass irgendwas vorgefallen sei und das stimmt nicht. Okay, dann glaube ich halt was nicht stimmt. Wenn es um die Impfung geht, kann das dazu führen, dass ich als Rezipientin dieser Message vielleicht verunsichert bin, mich nicht impfen lasse und damit eben ein höheres Risiko habe. Das ist eine Gefahr, aber die findet dann erstmal auf der persönlichen Ebene statt. Aber Desinformation vermittelt eben mehr als nur die Ebene der konkreten Behauptung eines Vorfalls oder eines Zusammenhangs. Also wenn wir das Beispiel nehmen, es gab eine relativ reichweitenstarke Meldung im Kontext des Kriegs gegen Ukraine. Da ging es um die Behauptung, dass angeblich ukrainische Geflüchtete in Euskirchen einen russischen Jungen getötet hätten. Das stimmt nicht, das wurde durch Korrektiv-Faktencheck widerlegt. Aber das ist rumgegangen und da werden natürlich mehrere Sachen transportiert. Einmal die Behauptung, dieser Vorfall ist passiert, obwohl er nicht passiert ist. Es wird aber auch vermittelt, ukrainische Geflüchtete oder Geflüchtete insgesamt sind gefährlich, bedrohlich oder sind besonders gefährlich und bedrohlich. Das ist so das Narrativ dahinter. Das sieht man dann, wenn man mehrere Meldungen in eine ähnliche Richtung sieht, dann erkennt man so ein zentrales Narrativ. Außerdem wird gerne explizit oder auch implizit vermittelt, du liest das jetzt bei uns, aber die böse Lügenpresse in Anführungszeichen, die möchte nicht, dass du das weißt. Deshalb sprechen die nicht darüber. Tatsächlich wird nicht drüber gesprochen, weil es nicht passiert ist. Ja. Aber man behauptet dann eben, okay, die Presse ist nicht vertrauenswürdig und die Politik möchte das auch vertuschen. Das heißt, da werden ganz, ganz wichtige Institutionen diskreditiert und das Vertrauen erodiert in diese Richtung. Und wir sprechen natürlich nicht nur über eine Meldung, sondern über eine Datenwolke an Meldungen, die konstant im Umlauf ist und die in ihrer Bandbreite, in ihrer Masse diese zentralen Narrative verstärkt und den Leuten in die Köpfe setzt sozusagen.
Würden Sie auch selber sagen, Sie oder ich, die nun für das Thema eine geschärfte Aufmerksamkeit haben, dass wir auch empfänglich oder unterschwellig manipulierbar sind durch Desinformation?
Das würde ich tatsächlich so sagen. Das ist immer so ein unangenehmer Moment, weil das ja niemand sich wirklich über sich selbst eingestehen möchte, weil wir grundsätzlich ja glauben, dass wir rational denken und agieren und uns meistens aber leider für rationaler halten, als wir sind. Natürlich ist Medienkompetenz und Medienbildung eine wichtige Sache. Wenn ich Muster kenne, dann kann ich sie erkennen, wenn sie sich mir zeigen. Das ist wichtig. Es ist aber auch so, dass Desinformation dann besonders geglaubt wird, wenn sie den bestehenden Weltbildern oder Annahmen entsprechen, weil dann gucke ich nicht so genau hin. Das heißt, wir würden jetzt vielleicht andere Dinge glauben, aber was auch immer meinem Weltbild entspricht, da werde ich nicht so genau prüfen und da kann ich auch drauf reinfallen. Weil Desinformation ist auch nicht zwingend ein Artikel, in dem jedes Wort erfunden ist, sondern mehrere Wahrheiten und vielleicht in einem Satz die Lüge, die transportiert werden soll, die fällt dann aber nicht so auf.
Können Sie da ein Beispiel sagen oder haben Sie da ein Beispiel? Mir würde zum Beispiel eins einfallen, tatsächlich, wenn ich jetzt glaube, dass zum Beispiel eine Kampagne meinetwegen gegen die Grünen momentan permanent gefahren wird, ist das ja vielleicht auf eine andere Art und Weise auch der Glaube an eine Verschwörungserzählung.
Jein, also wenn wir über Verschwörungserzählungen sprechen, ist es ja so, es ist ja nicht so, dass keine Verschwörung jemals existiert hat. Das Schwierige an Verschwörungserzählungen, wie wir sie meinen, ist eben, dass sie nicht falsifizierbar sind. Also ich kann ja feststellen, ob sich Menschen irgendwo verschworen haben, um irgendwelche Taten zu setzen. Und das kommt ja vor. Aber wenn man mit VerschwörungsideologInnen spricht, dann ist es oft so, man hat die Argumente sachlich entkräftet. Aber man merkt dann, es geht irgendwie nicht wirklich um die sachlichen Argumente. Man hält quasi am Bauchgefühl fest und führt dann irgendwas anderes ins Feld, um trotzdem Recht zu behalten. Es geht gar nicht so sehr darum, ist das jetzt so oder nicht, sondern welches Gefühl gibt mir das, bestätigt mich das, gibt mir das irgendwie eine Halt und Orientierung.
Sie sind ja auch Psychologin und das ist natürlich sehr interessant. Was steckt psychologisch dahinter? Was gibt einem eine Verschwörungserzählung oder der Glaube daran?
Das klingt erstmal paradox, aber in einer Zeit, wo Menschen sehr verunsichert sind und wir haben gerade mehrere Jahre von der kollektiven Verunsicherung massiven Grades hinter uns, dann kann das Halt und Orientierung geben, wenn jemand kommt und sagt, guck mal, die Welt wirkt für dich jetzt gerade volatil, nicht beherrschbar, unvorhersehbar und es kann von heute auf morgen etwas so Gravierendes passieren, dass deine Welt aus den Angeln hebt und das ist ja mit der Pandemie passiert. Das ist ein sehr ängstigendes Weltbild. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, hier ist was Gravierendes passiert, das bedeutet, da muss eine proportional gravierend böse, mächtige, große Gruppe dahinter stehen, die das umgesetzt hat. Ja, also wir neigen dazu, da eine Verhältnismäßigkeit anzunehmen. Wenn was Großes, Heftiges passiert, muss es einen großen, heftigen Auslöser geben. Es kann nicht der Zufall gewesen sein. Und das gibt mir Halt, weil wenn ich das durchdenke, gegen den Zufall kann ich mich nicht wappnen. Ich kann nichts tun, dass mir das morgen nicht wieder passiert. Wenn ich aber annehme, dass es eine mächtige Gruppe gibt, dann kann ich die bekämpfen und ich kann etwas gegen die tun. Also dann sind wir schnell bei Gewaltlegitimation natürlich, ja, weil wir sprechen natürlich nicht sachlich darüber, wenn dann gesagt wird, das sind die und gegen die müssen wir uns wehren. Also man merkt schon, in welche Richtung das rhetorisch geht. Und dazu muss man dann auch noch sagen, bei Verschwörungserzählungen ist der Antisemitismus nie weit. Teilweise ist er explizit, implizit ist er meistens nur einen Schritt entfernt. Und da wird es halt wirklich gefährlich.
Soeben gerade wurde eine Studie veröffentlicht, nach der das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und auch die Demokratie immer weiter schwindet und dass eben aber auch leider die Ost-West-Schere in dieser Frage immer weiter auseinanderklafft. In welcher Weise fördert Desinformation besonders diese Vertrauenserosion und wie kann man dagegen vorgehen?
Also Desinformation greift an ganz wichtigen Punkten in demokratischen Gesellschaften an. Wir haben Wissenschaft und Qualitätsmedien, die uns qualitätssichernde Standards, Erkenntnisse generieren und wir als Bevölkerung nutzen das, um uns zu informieren. Und darauf basierend bilden wir uns eine Meinung und einen politischen Willen, den drücken wir in den Wahlen aus und bei denen geben wir quasi politischen VertreterInnen unsere Macht in die Hand, um unseren Willen umzusetzen. Wir vertrauen uns denen an. Und wenn man sich das als Prozesskette vorstellt, dann ist jeder einzelne Schritt in dieser Kette von Vertrauen der Bevölkerung abhängig. Und die Desinformation greift das Vertrauen an mehreren Punkten an. Die Presse belügt dich, die Politik belügt dich, die Wissenschaft ist politisch gesteuert und Wahlen sind manipuliert. Wie soll ich denn als Bürgerin, die das jetzt mal glaubt, dann sagen, ich möchte Veränderungen herbeiführen? Und dann kommt die Gruppe und sagt, naja, wir müssen jetzt aufstehen, dann geht's halt nur mit Gewalt.
In einer Sendung von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal, das war vor einem guten Jahr, wurde ziemlich eindrucksvoll vorgeführt, dass wir in unserer deutschen Demokratie möglicherweise gar nicht ausreichend gewappnet sind, dass wir einfach zu langsam sind, auch digital irgendwie so vielleicht ein bisschen hinterher. Die deutsche Strafverfolgung von Hass im Netz hat die Gefahr weder richtig erkannt, noch kommt sie damit hinterher, sie zu bekämpfen. Ist das inzwischen besser geworden? Immerhin wurde ja jetzt auch zum Beispiel eine EU-Taskforce Desinformation eingerichtet. Es gab auch letztens eine Sendung der Kulturfragen mit dem Leiter Lutz Göllner dazu. Sind wir zu langsam für diese sich rasend schnell ausdifferenzierenden Techniken oder steigt das Bewusstsein und unsere Waffen schärfen sich?
Das ist leider nicht so null- oder eins-mäßig zu beantworten. Das Problem bei diesem ganzen Phänomen ist, dass natürlich sehr viele Dinge aufeinander einwirken, in Bewegung sind und sich auch weiterentwickeln. Ich habe schon den Eindruck, dass die Awareness langsam ansteigt. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass Dinge, die dazu beigetragen haben, Dinge sind, die wir uns nicht wünschen. Also wir haben natürlich immer wieder Manifestationen davon gesehen, dass Menschen sich online radikalisieren und dann Gewalttaten, teilweise extreme Gewalttaten ausüben. Das sind dann immer wieder Momente, wo auch politisch Dinge schneller weitergehen. Ich würde nicht sagen, dass wir da an einem Punkt sind, wo wir zufrieden sein können. Es ist auch so, dass sich einer Befragung von Upgrade Democracy, jetzt gerade vor einer Woche kam das raus, dass sich 84% der Deutschen mehr Aktivität der Politik und der Plattformen zu Desinformation wünschen. Da ist also schon eine Awareness da. Man muss aber sagen, da ist einfach auch so viel noch im Netz. Also um da mal so einen Referenzrahmen zu geben. Ich war früher bei einer ehrenamtlichen Meldestelle für strafrechtlich relevanten Hate Speech tätig, hassmelden.de. Und hassmelden.de hat zwischen 2019 und 2022 knapp 1 Million Meldungen zu von den NutzerInnen vermuteten Hass im Netz, strafrechtlich relevantem Hass im Netz erhalten. Boah. Nur um mal so den Range vor Augen zu haben. Wahnsinn. Und auch hier muss man sagen, natürlich wurde da nicht jedes einzelne Posting erfasst.
Also man kann davon ausgehen, es ist die Spitze des Eisbergs letztlich.
Genau.
Was schon, ne? Was sind denn dagegen mögliche Gegenmaßnahmen? Es gibt ja auch konkrete Gesetzesvorhaben, aber können die überhaupt effektiv umgesetzt werden?
Wir sind inzwischen so weit, dass wir uns sehr bald auf den Digital Services Act freuen dürfen, der kurz DSA genannt, auf Deutsch Digitale Dienste Gesetz. Das ist jetzt ein paar Jahre in der Mache. Da sind wir wieder bei dem, was Sie eben angesprochen haben, dass es eben lange braucht, um Dinge entgegenzusetzen. Und wir werden, ich glaube, nächste Woche schon sehen, dass die Vorgaben für die ganz großen sozialen Medienplattformen beim DSA greifen. Der DSA regelt, kurz gesagt, das ist ein sehr langes Dokument, kurz gesagt geht es darum, digitale Dienste zu regulieren. Darunter fallen unter anderem soziale Medien. Die sind für uns in den Phänomenbereichen gerade natürlich besonders interessant. Und da geht es zum Beispiel darum, mehr Transparenz zu schaffen, geregelte Meldeprozesse für NutzerInnen, aber auch Beschwerdemöglichkeiten, wenn man mit der Bearbeitung der Meldung nicht zufrieden war. Und für die Großen, und da wird es besonders interessant, geht es beispielsweise auch darum, systemische Risiken zu monitoren, zu beobachten, zu Reports darüber an die EU abzugeben und eben auch Gegenmaßnahmen zu setzen und darüber zu berichten. Also da wird einfach sehr genau auf einzelne Schritte geguckt, die bisher nicht reguliert waren. Zu Desinformation gibt es auch bereits den Code of Practice. Das ist eine freiwillige Absichtserklärung. Und wie das leider immer so ist, mit freiwilligen Absichtserklärungen. Ja, man meint das gut, vielleicht nutzt man es teilweise auch vor allem für PR-Zwecke, aber ja, Verpflichtung funktioniert dann natürlich doch besser, wenn es am Ende sehr teuer wird, wenn man es nicht macht. Ne? Und die großen Plattformen sind jetzt im August schon dran, müssen sie das erste Mal liefern, die anderen ziehen dann nächstes Jahr nach. Aber wie immer wird es auch darauf ankommen, wie wird das umgesetzt und wie geht man damit um, wenn da eben nicht konform gegangen wird mit den Verpflichtungen des DSA.
Das ist die große Frage. Und versteht sich die CeMAS dann auch als eine Art von Wächter dessen oder ein Beobachter dessen, was dann damit passiert?
Naja, wir registrieren das natürlich. Interessant am DSA ist auch, dass Institutionen wie unseren zum Beispiel zu den großen Plattformen Forschungszugang gewährt werden soll, um eben diese systemischen Risiken zu beobachten. Das ist so ein Thema, was schon lange Menschen wie uns beschäftigt. Wie kommen wir an die Daten von Twitter und Facebook zum Beispiel?
Ja.
Twitter X muss man inzwischen sagen, leider. Weil nur aufgrund von einer soliden Datenbasis kann ich überhaupt Aussagen über unsere beobachteten Phänomene treffen. Sie haben eben gefragt, setze ich Hoffnung in den DSA? Ich freue mich darauf. Ich sehe großes Potenzial und ich hoffe, dass es verwirklicht wird.
Dass vor allem die Exekutive da sozusagen in voller Wachheit ist. Kann vielleicht auch KI etwas dazu beitragen?
KI wird Desinformation vermehren, davon gehe ich auch aus, weil sie einfach mit weniger Aufwand und Kosten ermöglicht, große Mengen besserer Qualität herzustellen. Aber ich fände das auch interessant, weiter nachzuschauen, wie kann ich verbesserte KI-Systeme verwenden, um Desinformation zu erkennen. Und da sollte man auch weiterhin den Blick behalten, KI nicht nur als Problem zu sehen, sondern auch für Lösungsmöglichkeiten einzuspannen.
Kommen wir nochmal auf das Thema Wahlen zurück. Seit einigen Jahren erleben wir das ja, dass eben nicht nur zum Beispiel auf den Philippinen oder in den USA, sondern auch in Deutschland in Wahlkampf eingegriffen wird. Also dass zumindest diffamierende Kampagnen und auch Desinformationen da einsickern. Eigentlich hat man fast schon das Gefühl, dass jeden Tag auch eine Art von Wahlkampf stattfindet. Ist das wirklich so?
Also Sie sprechen einen sehr wichtigen strukturellen Punkt an. Ich habe auch den Eindruck, wenn wir über Desinformation sprechen, dann sprechen wir über konkrete Anlässe und einzelne Kampagnen, so als gäbe es nur zu diesen Anlässen diese Aktivität. Und das ist nicht der Fall. Wir haben natürlich einzelne Punkte, die viral gehen. Wir haben Kampagnen zu bestimmten Anlässen. Das existiert, aber wir haben einfach ein Grundrauschen im Diskurs. Ich würde das eher als Dauerfaktor sehen. Das ist immer da. Beim medialen Umgang mit solchen Phänomenen kommt es auf Fingerspitzengefühl an. Da kommt es natürlich auch auf Details an. Also verwende ich bestimmte geframte und kodierte Begriffe, erkenne ich die überhaupt? Weil wenn ich die weiter verbreite, ohne sie einzuordnen, dann trage ich zu ihrer Normalisierung bei. Und,
haben Sie da ein Beispiel?
Jetzt möchte ich natürlich selber nicht die Begriffe weiterverwenden, um meinen eigenen Rat anzunehmen. Also es gibt einfach bestimmte geframte Begriffe, die insbesondere im rechtsextremen Spektrum verwendet werden, die beispielsweise MigrantInnen pauschal diskreditieren oder UkrainerInnen pauschal niedrige wirtschaftliche Beweggründe unterstellen, wenn sie auf der Flucht sind vor dem Krieg in ihrem Land und solche Dinge. Ja, dafür gibt es bestimmte Begriffe, die werden gern verwendet, die landen dann auch auf den Schlagzeilen, weil es natürlich provokant ist. Manchmal ist auch genau das das Ziel, aber damit normalisiert sich dieser Begriff und damit wird eben auch die Idee dahinter verbreitet und diese beiden Konzepte verknüpft. Ja, ukrainische Geflüchtete, Sozialschmarotzer sozusagen. Und das wirkt natürlich. Das wirkt nicht nur, wenn es nur einmal gesagt wird, aber Medien, die eine große Reichweite haben, normalisieren diese Begriffe im Vergleich dazu, dass es einfach auf Telegram bleibt.
Nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland ist ja 2024 ein sehr entscheidendes Jahr für die Demokratie. Das hat ja auch Maria Ressa, die Friedensnobelpreisträgerin, gesagt, die sehr massiv davor gewarnt haben, dass die Demokratie an ein Ende kommen könnte. In Deutschland finden 3 Landtagswahlen statt, in ostdeutschen Bundesländern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und allein in Thüringen sind die Wahlprognosen für die AfD bei 32%. Woran natürlich Desinformation vermutlich nicht unschuldig ist. Was können wir und was kann die CeMAS tun? Was sind Rezepte, dagegen vorzugehen?
Ich glaube, wenn wir da die Alleinlösung hätten, dann wären wir sehr glücklich. Da denken ja sehr viele Leute gerade sehr viel drüber nach. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist es, erstmal festzustellen, womit haben wir es denn zu tun? Und dafür können wir eben Daten heranziehen. Oft heißt es dann, ja, das sind ProtestwählerInnen. Das ist natürlich erstmal eine entlastende Sichtweise, denn wenn das so ist, dann muss ich mich nicht damit beschäftigen, was viel naheliegender ist, dass hier nämlich wirklich einige Menschen inhaltlich den Positionen dieser rechtsextremen Partei zustimmen. Diese Annahme von Protestwählertum ist aber verkürzt und tatsächlich empirisch nicht haltbar. Zum Beispiel, die Bertelsmann-Stiftung hat zur Bundestagswahl 21 festgestellt, dass mehr als die Hälfte der AfD-Wählerschaft latent oder manifest rechtsextrem eingestellt sind. Der ARD Deutschland-Trend 2023 hat gefragt, wie nahe steht denn Ihre Partei Ihren politischen Grundvorstellungen? Und bei den AfD-WählerInnen sagten da 77% eher nahe oder sehr nahe. Das ist keine Angabe, die man macht, wenn man ProtestwählerIn ist. Hm. Der erste Schritt wäre also, sich als Gesellschaft von der beruhigenden Erklärung der ProtestwählerInnen zu verabschieden und Konzepte dafür zu entwickeln unter einer anderen Annahme, nämlich, dass wir hier einige Menschen haben, die ein latentes oder gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es eine Normalisierung der AfD gab und ihrer Inhalte. Und wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen eine Festigung sozialer Normen, die müssen aufrechterhalten werden. Dass wir uns jetzt vielleicht an die Existenz dieser Partei gewöhnt haben, darf nicht dazu führen, dass die Abgrenzung fällt und die Abgrenzung zur Partei und zum Gedankengut fällt. Wir müssen außerdem demokratiefördernde Projekte stärken und ihnen nicht die Mittel kürzen. Das, was leider gerade eher passiert, ist genau der falsche Zeitpunkt angesichts dieser Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Hm. Da geht es auch ganz viel einfach um kommunale Aktivität. Denn die Kräfte vor Ort, das sind oft ganz kleine Organisationen. Gerade die brauchen eine langfristige Förderung.
Vielleicht ist man im Ausland auch schon an anderen Punkten. In Schweden etwa wurde 2022 eine Agentur für psychologische Verteidigung gegründet, um überhaupt Kampagnen von Desinformationen erstmal zu identifizieren, was ja nicht immer ganz einfach ist. Halten Sie das für eine sinnvolle Maßnahme? Ist das ein Vorbild für Deutschland?
Also das, was Schweden da macht, ist natürlich hochinteressant, weil gezeigt wird, dass das Thema ernst genommen wird und entsprechende Ressourcen bereitgestellt werden. Und das Interessante an so einem Vorgehen ist auch, dass wir eben nicht nur auf den sozialen Medien quasi etwas entgegensetzen können, sondern auch woanders. Wir reden zwar über Desinformation oft so, als würde das nur in sozialen Medien stattfinden, weil da die Verbreitung besonders einfach ist, aber Desinformation findet dort statt, wo Menschen miteinander kommunizieren. Es gibt beispielsweise Flyer-Kampagnen und dann landen irgendwelche Desinformationsinhalte bei irgendwem im Briefkasten. Das kriegt man dann vielleicht nicht so schnell mit, wie wenn es auf Social Media debunked wird. Und da hat diese Organisation in Schweden was ganz Interessantes gemacht. Die haben nämlich einen Flyer rausgebracht, um die gesamte Bevölkerung zu informieren. Der ist in jedem Briefkasten gelandet. Mhm. Ich glaube, If War or Crisis Comes hieß das. Und da ging es eben auch um Desinformation. Da wurde auch dafür sensibilisiert, das kann passieren in solchen Situationen. Und das finde ich sehr spannend. Und ich denke, das schwedische Beispiel ist da etwas, das wir sehr stark auf dem Schirm haben.
Die Bank, haben Sie gesagt, können Sie vielleicht diesen Begriff noch mal kurz erklären?
Natürlich.
Was bedeutet das?
Das ist sowas wie Entkräften. Also wenn ich eine Falschmeldung habe, eine Desinformation habe, würde Debunking oder Debunken bedeuten, ich recherchiere das, ich prüfe das nach und ich entkräfte das. Also es gibt Organisationen wie zum Beispiel Korrektiv Faktencheck und die machen das. Also ein nachträgliches Entkräften einer Desinformation, die bereits im Umlauf ist.
Und Schweden macht es sozusagen vorausschauend.
Genau, das könnte man, je nachdem, was da drin steht, als Pre-Bunking bezeichnen. Das ist ein Ansatz, der im Moment auch öfter diskutiert wird, gerade weil Google da eine Kampagne jetzt fährt. Pre-Bunking würde bedeuten, wir gehen zeitlich vor die Exposition zu so einem Inhalt. Das heißt, ich bekomme als Rezipientin vermittelt, Manipulationstechniken bei Desinformationen können so oder so aussehen. Und das sind typische Narrative, die verbreitet werden. Darauf musst du dich einstellen. Und die Idee ist, dass wenn ich dann tatsächlich so einen Inhalt sehe, dass bei mir irgendwo die Alarmglocken angehen und sagen, Mensch, das Muster kenne ich doch, ich passe jetzt mal genauer auf. Und dass ich dann eben nicht darauf reinfalle.
Auf jeden Fall hört sich das an wie relativ sinnvolle Instrumente für eine wehrhafte demokratische Gesellschaft. Ich würde sehr gerne nochmal auf die Rolle von Hate Speech, Desinformation und das persönliche öffentliche Auftreten, vielleicht auch gerade besonders von Frauen, kommen. Ihre Kollegin Pia Lamberti etwa wurde schon öfters Opfer von Kampagnen. Wie geht man damit als Frau, die in so einer Organisation wie der CEMAS tätig ist und auch öffentlich auftritt, um? Und ist Ihnen das auch schon mal passiert?
Sie sprechen was sehr Richtiges an. Wer sich öffentlich für demokratiefördernde Anliegen engagiert, gegen Desinformation, gegen Verschwörungsideologie, für Aufklärung, gegen Rechtsextremismus, dann muss man mit solchen Angriffen rechnen. Das ist leider der Fall und eigentlich ist das auch sehr traurig, dass das so ist. Ich finde, das zeigt einem aber immer noch mal mehr, wie wichtig es ist, es trotzdem zu tun, wenn wir schon an dem Punkt sind, dass man sich diese Sorgen machen muss. Und es ist wirklich so, dass Frauen das stärker abkriegen. Und was wir da sehen, ist einfach eine Art Silencing. Also man versucht, Menschen und gerade Frauen, die sich politisch in diese Richtung positionieren, öffentlich zum Schweigen zu bringen, indem man sie beleidigt, angreift, ganz viele Hasskommentare schreibt, Drohungen schickt bis hin zu Morddrohungen. Die können auch sehr grafisch werden. Und in Extremfällen wird dann auch mal geguckt, ob man nicht die Adresse rausfindet und die mal veröffentlichen kann, einfach um zu zeigen, wir können im Zweifelsfall sofort mit 20 Mann vor der Tür stehen. Ja, das sind natürlich alles Einschüchterungsversuche, um diese Stimme zum Schweigen zu bringen im Diskurs.
Frau Frühwirt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Im Anschluss hören Sie nun die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon war Dorothea Markus.